Alles, was sie in Deutschland nicht verstanden haben, machen die Japaner in Perfektion. Was ganz oft vorkommt, ist, dass du als Radfahrer aufgefordert wirst, auf dem Bürgersteig zu fahren.
Das ist ja ätzend.
Das dachte ich auch am Anfang, aber es hat wahrscheinlich unser Leben mehrmals gerettet. Wir sind ja einmal auf einer Autobahn gelandet.
Wie sicher hast du dich denn auf der Straße gefühlt?
Im Prinzip ist eine Japan-Reise eine Aneinanderreihung von Tempelbesuchen. Ich verbeug mich jetzt vor dir, jetzt gib mir mal irgendwie einen Keks oder eine Waffel.
Hast du welche gefüttert?
Domo arigato gozaimashita.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrer-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Herzlich willkommen zu Bikers Paradise Folge 221. Alex hat uns leider verlassen. Er ist nämlich in Japan. Hallo.
Hast du gerade gesagt 221?
Nee, hab ich
121.
Das? Ja, hast ja, du. Nee, es ist die 121. Selbstverständlich. Ja, wenigstens passt hier einer auf. Ist doch schön. Alex, bei mir ist es gerade 17.18 Uhr. Wie spät ist es bei dir?
Bei mir ist es 6 Uhr in der Früh.
Achso, bist du gerade im Bett oder sitzt du da auf einer Couch? Was ist denn das?
Ja, das ist mein Zimmer.
Na gut. Sag mal, warst du vorher schon mal in Japan, bevor wir jetzt über das große Japan-Thema sprechen?
Ich war vor sehr langer Zeit in Japan. Und sogar für eine ganze Weile. Ich war damals mehrere Wochen dort, fast 4 Wochen, ja. Das ist sehr, sehr lange her.
Sag mal, seid ihr vom Flughafen direkt zu dem Fahrradverleih? Weil dein Auftrag ist ja, mit dem Fahrrad durch Japan zu fahren.
Nicht ganz. Wir sind erstmal zum Hotel, haben da eingecheckt. Wir hatten ja doch eine ganze Menge Gepäck dabei und sind dann später zu dem Brompton Store gefahren und haben uns da die Räder abgeholt.
Wie sind so die japanischen Fahrradläden? Genauso wie hier in Mitteleuropa oder irgendwie anders?
Das, sobald du in einem Laden bist, ist alles genauso. Ja, also was so normale Läden angeht, gibt es da keine Unterschiede.
Okay, gab es da auch einen Kaffee und einen Kuchen für euch oder ist das dann doch eher was Europäisches?
Achso, du meinst, weil wir hier mal in dem Brompton-Laden einen Kaffee gekriegt haben? Nein, da hast du natürlich recht, da gab es keinen Kaffee. Jetzt, wo ich genau drüber nachdenke, ein Skandal, ja. Tatsächlich. Was du alles wissen willst, ey, unfassbar.
Ja, okay, dann seid ihr in Japan gelandet, habt die Klamotten weggebracht, seid zum Laden, habt die Fahrräder rausgeholt und dann seid ihr ja wahrscheinlich gleich eine Runde gefahren mit diesen Fahrrädern. Wie ist denn Tokio so zum Fahrradfahren?
Tokio habe ich erstaunlicherweise relativ entspannt erlebt. Ich hatte eigentlich viel mehr Angst vor Tokio. Ich dachte so bloß raus aus der Stadt, damit es ein bisschen ruhiger wird, weil es sind ja über 30 Millionen Menschen unterwegs in dieser Stadt. Tokio hat ja einen Durchmesser von 100 Kilometern.
Wow.
Da bist du schon mal eine Weile unterwegs. Allein der Weg vom Flughafen in die Innenstadt sind 70 Kilometer. Und wenn ich mir überlege, wir machen das ja oft auch gerne, wenn wir Fahrräder mitnehmen im Flieger, dass wir die dann am Flughafen zusammenbauen, dann hast du schon mal irgendwie eine Tagesetappe fertig, nur um in die Stadt reinzukommen. Ja, trotzdem war das in Anführungsstrichen, ne, kann man alles nicht vergleichen mit Europa, relativ entspannt. Es gibt so markierte Fahrradwege, so mal mehr, mal weniger. Und die Autofahrer sind insgesamt, ich nenne es mal rücksichtsvoll.
Mhm. Gibt es denn Radwege in Tokio direkt?
Also das ist ganz komisch. Es gibt immer so blaue Pfeile. Die sind so, sagen wir mal, 50 Zentimeter breit, ziemlich dick. Die zeigen immer in eine Richtung, was ja ganz gut ist, wegen dem Linksverkehr auch. Dann weißt du gleich, auf welcher Seite du dich befindest und so. Und da gibt es aber keine Trennlinie oder so. Also das sind nur so Pfeile, die kommen im Abstand von, ja, alle 3-4 Meter. Das Problem ist nur, da parken auch alle 3-4 Meter, parkt da irgendein LKW, der gerade ein- und auslädt. Also der ganze Lieferverkehr wird auf dem Fahrradstreifen abgewickelt.
Oh ja, insofern, das kennen wir ja aus Berlin.
Genau, aber stellt sich einfach noch einen Tick schlimmer vor, dass da eigentlich sich keiner drum kümmert, dass da eine Fahrradspur ist oder nicht. Und ganz selten findest du wirklich mal einen abgetrennten Streifen. Und was ganz oft vorkommt, ist, dass du als Radfahrer aufgefordert wirst, auf dem Bürgersteig zu fahren. Also wirklich auch mit dem gleichen Schild, Verkehrsschild, was wir hier haben. Das blaue Schild, Fußgänger und Radfahrer müssen auf dem Fußgängerweg fahren. Manchmal hast du auch beides parallel. Dann hast du einen Fahrradstreifen auf der Straße, wirst trotzdem aufgefordert, als Radfahrer den Bürgersteig zu benutzen. Das machen aber sehr, sehr viele in Japan.
Sag mal, gab es einen Sturz? Also von euch beiden oder von irgendwelchen Leuten, die ihr beobachtet habt?
Nee, gar nicht. Wie kommst du?
Nee, es klingt einfach so kompliziert. Linksverkehr, dann noch der Lieferverkehr und ich stelle mir das irgendwie ein bisschen schwierig vor.
Na, das Absurde ist irgendwie, ich hatte total auch Respekt vor dem Linksverkehr. Man gewöhnt sich da unfassbar schnell dran. Dass so nach 2 Tagen ist das wirklich ins Blut übergegangen. Dann bewegt man sich halt so wie die anderen Menschen und du musst halt aufmerksamer sein. Ich erzähle dir mal eine total witzige Regel im japanischen Straßenverkehr für Radfahrer. Ja. Du biegst nicht so ab wie die Autofahrer. Das heißt, du ordnest dich nicht in den Autofluss, Autoverkehr ein, um, das wäre ja dann beim Linksverkehr nach rechts abzubiegen, sondern also das, was du, also okay, er ist ein bisschen kompliziert mit links und rechts jetzt, ich verstehe schon. Okay, warte mal, ich muss mal gerade auf Rechtsverkehr umschalten. Wenn du zu Hause rechts abbiegen möchtest, dann fährst du auf die Kreuzung, wartest den Gegenverkehr ab und biegst dann ab, richtig?
Wenn ich rechts abbiegen will, dann fahre ich einfach...
Nee, falsch. Du links abbiegen möchtest, fährst du auf die Kreuzung, wartest den Gegenverkehr ab und biegst dann links ab.
Genau.
Macht kein Radfahrer hier in Japan, sondern du gehst über die Fußgängerampel rüber und dann gehst du nochmal über die Fußgängerampel rüber, bis du genau an der Ecke bist, wo du weiterfahren kannst und ordnest dich wieder in den Straßenverkehr ein. Das heißt, du wirst kurzfristig zum Fußgänger. Und überquerst alle Straßen, die du überqueren musst, um abzubiegen, um dich dann wieder in den Verkehrsfluss einzuordnen.
Das ist ja ätzend.
Das dachte ich auch am Anfang, aber es hat wahrscheinlich unser Leben mehrmals gerettet. Weil damit können die Japaner gar nicht umgehen, wenn da plötzlich jetzt, weil das macht keiner. Es macht kein Mensch.
Wo wir jetzt gerade schon von den Radwegen auf die Straße gewechselt sind, wie sicher hast du dich denn auf der Straße gefühlt, wenn du da fahren musstest?
Insgesamt wirklich sehr sicher, weil die Japaner sehr respektvoll mit dir umgehen. Und auch wenn da sehr viel Verkehr ist, dann warten die wirklich hinter dir. Also die großen Autos, LKWs, dass genügend Platz ist zum Überholen. Manchmal, wenn es nicht anders geht, fahren sie auch enger an dir vorbei, aber dann ist es auch wirklich so, weil sie nicht genug Platz hatten, um ihn dir zu geben. Und wir sind ja einmal auf einer Autobahn gelandet. Danke Komoot an dieser Stelle. Da war wirklich ein LKW, der ganz lange hinter uns hergefahren ist, weil er nicht genug Platz hatte zum Überholen und der Seitenstreifen sehr schmal war für uns an der Stelle.
Das war aber auf jeden Fall sehr, sehr nett. Wer fährt denn in Japan Fahrrad oder vielleicht in Tokio?
Schwer zu sagen. So, das ist so eine Mischung. Leute, die zur Arbeit fahren, Schüler siehst du, junge Menschen siehst du ganz wenig, ältere Menschen manchmal. Es sind relativ wenig Fahrradfahrer. Auf dem Land vielleicht ein bisschen mehr sogar. Aber das kann man nicht so einordnen. Also du siehst immer mal Fahrräder stehen in den Vororten, aber Schüler habe ich zum Beispiel gar nicht Fahrradfahren sehen, die, wenn sie zur Schule wollen oder so. Es sind doch relativ wenige unterwegs insgesamt mit Fahrrad.
Im Laufe des Gesprächs kommen wir auf jeden Fall zum Fahrradfahren wieder zurück. Aber du hast ja, bevor du losgefahren bist, hier bei uns im Gespräch gesagt, dass du unbedingt auch Tempel besuchen willst. Warst du in einem? Warst du in vielen? Wie war das?
Im Prinzip ist eine Japan-Reise eine Aneinanderreihung von Tempelbesuchen.
Ach so.
Und es gibt ja zwei Hauptreligionen, einmal den Shintoismus und einmal den Buddhismus. Das wird auch vermischt sich auch gerne in Japan und dementsprechend gibt es zu diesen beiden Religionen unfassbar viele Tempel an jeder Ecke gefühlt. Und die kannst du kategorisieren in 80-90% sind unbekannt und dann gibt es die 10%, die weltberühmt sind. Hm. Und dementsprechend besuchst du natürlich auch diese Tempel und ich mag diese Orte sehr, sehr gerne, weil diese Religion beide so sich so ein, wie soll ich sagen, diese Häuser, die sich aufgebaut haben, um zu beten und ihre Götter zu verehren, sind wirklich magische Orte und auch Orte, wo man Ruhe findet, wenn man nicht gerade die völlig überfüllten Einrichtungen oder ganz berühmten Tempel besucht, bist du wirklich an Orten, wo man wirklich sich auch hinsetzen kann, Zeit hat, mal nachzudenken, sehr spirituell. Also es macht sehr viel Spaß, dort zu sein.
Da gibt es ja auch riesengroße Bronze-Buddhas. Hast du da auch einen gesehen?
Zweimal. Wir haben die zwei größten Buddhas gesehen, die es gibt in Japan. Das eine war total irre, weil da kannst du reinklettern. Er hat so eine kleine Tür. Er hat so eine kleine Tür und dann steigst du in diesen Buddha rein und kannst dich da im Inneren umgucken, was irgendwie ein bisschen freakig ist auch so. Dann bist du im Buddha mal drin, ein bisschen näher dran. Würde ich mal sagen, im Buddhismus. Und der andere in dem berühmten Ort Kyoto, der sitzt in so einem Haus, dem haben sie so ein Haus rumgebaut und der Kopf geht bis unter das Dach. Und da muss ich sagen, das ist eine wunderschöne Anlage, aber völlig überlaufen. Da ist das Problem dabei, dass die Menschen dann auch dem Ganzen nicht mehr so diese Ruhe und Stille gebühren, was es eigentlich verdient, sondern Schulklassen überall, Menschenladung, Touristenbusse voll mit Menschen und dann hast du natürlich da ein ständiges Geblabber und Bewegung und nein, ist halt so ist in der modernen Welt.
Wie war denn so generell dieser Kontrast zwischen hektischer, moderner Stadt und eben Natur, alten Lebensweisen und alten Städten?
Das war nicht so, wie ich das erhofft hatte, weil ich hatte wirklich auch mir gewünscht, aus der Stadt mal rauszukommen und dann so ganz malerisch durch Reisfelder zu fahren und so weiter und so weiter. Und das ist komplett ausgefallen, hat nicht stattgefunden, weil eine Sache, die mir nicht klar war, Japan ist so dicht besiedelt, der Küstenstreifen, und wir sind ja zum größten Teil, haben wir uns an der Küste lang gehangelt, dass eine Stadt in die nächste übergeht. Teilweise war nicht mal klar, wo die nächste Stadt anfängt. Als wir aus Tokio rausgefahren sind, waren wir irgendwann in Yokohama, aber die Stadt hat nie aufgehört und die andere Stadt hat irgendwann angefangen. Und wir haben aber nie so ein Ortsschild gesehen irgendwie. Und das hat sich durch die komplette Reise durchgezogen. Es gab nur hinten raus mal, da waren wir mehr auf dem Land Richtung Kyoto, Nara, aber es war immer noch sehr dicht besiedelt. Wir hatten insgesamt nicht dieses Naturerlebnis und selbst der Küstenstreifen hat sehr, sehr viel Industrie. Das war ein bisschen schade und da in dem Punkt würde ich auch die Reise das nächste Mal anders gestalten oder als Tipp für unsere Hörer, guckt euch mal um, ob ihr nicht auch stellenweise eine Route findet, die mehr durchs Landesinnere geht, weil das wäre eine Sache, die würde ich unglaublich gerne nochmal machen. Weg von den Metropolen, weg von den dicht besiedelten Regionen, wirklich tief ins Landesinnere.
Bevor du losgefahren bist, haben wir ja über diese ganz zahmen Hirsche gesprochen, ja. Hast du welche gesehen? Hast du welche gefüttert? Erzähl mal.
Ja, das glaubst du nicht. Also da fährst du, in Lara ist das, in diese Tempelstadt, und da laufen dann einfach mal überall Hirsche. Alte, junge, was auch immer. Die werden gefüttert. Die sind überall, die werden gefüttert, und wenn du denen was zu essen gibst, dann verbeugen die sich vor dir.
Echt?
Und wenn sie was zu, ja. Und wenn die was zu essen haben wollen, dann verbeugen die sich ungefragt, so nach dem Motto, ich verbeug mich jetzt vor dir, jetzt gib mir mal irgendwie einen Keks oder eine Waffel. So. Und das passiert da die ganze Zeit. Und vor allen Dingen, wenn einer kapiert hast, dass du da diese Waffeln hast, diese Kekse, dann hast du gleich so eine ganze Horde um dich rum. Und die laufen da frei rum, und wenn sie Bock haben, gehen sie auch mal über die Straße, und wenn sie Lust haben, gehen sie auch mal über eine größere Straße. Die sind überall. Ja.
Ihr seid ja nicht nur mit dem Fahrrad gefahren, sondern ihr seid auch mal in einen Zug gestiegen und so weiter. Da hatten wir ja in der Folge, wo du über diese Vorbereitung gesprochen hast, über eine Tasche gesprochen. Überall müssen Fahrräder verpackt sein, wenn sie eben auf Reisen gehen oder wenn du ins Hotel kommst. Wie hat sich das in der Handhabung jetzt so gefügt? Wie war das?
Der berühmte Shinto Bag. Wir haben wirklich mehrmals am Tag unsere Räder ein- und ausgepackt. Ging aber völlig problemlos. Den zippst du auf, so dass der fast wie eine Plane da liegt. Dann stellst du dein Fahrrad rein, und dann hast du wirklich innerhalb von 90 Sekunden hast du dein Fahrrad verpackt. Wenn du dein Fahrrad irgendwo mit reinnehmen willst, muss es eingepackt sein. Selbst wenn du die Zugstation, den Bahnhof betrittst, musst du dein Fahrrad vorher eingepackt haben. Das haben wir einmal nicht getan. Oh. Böse Blicke. Da haben wir unsere Fahrräder in den Bahnhof reingerollert, ne? So wie sich das gehört als Westeuropäer. Und ey, gefühlt hat uns der ganze Bahnhof angestarrt. Und auch wir sind das erste Mal mit Fahrrädern in die Hotellobby reingerollt, und da ist schon die Blicke vom Tresen waren so böse. Nee, aber das ist total cool. Sobald die Dinge eingepackt sind, ist es überhaupt kein Problem mehr. Niemand guckt, niemand sagt was, easy. Und dann hast du natürlich den ganz, ganz großen Vorteil von den Falträdern, ne? Dass sie überall mit reinpassen, problemlos, selbst in die Vorstadtzüge, selbst in den Hochgeschwindigkeitszug, in den Shinkansen. Wobei, das war ein bisschen mehr Action. Der Shinkansen, der wirklich nichts zu tun hat mit einem ICE, weil unser ICE ist ein Bummelzug gegenüber dem Shinkansen. Und der Shinkansen hat wirklich eigene Gleise, komplett durch Japan. Der muss also auf kein anderen Zug warten.
Das ist ja der große Vorteil von diesen Systemen, wo die Schnellzüge eben eigene Gleise haben. Aber das hat man in Deutschland leider nicht gemacht.
Alles, was sie in Deutschland nicht verstanden haben, machen die Japaner in Perfektion. Und da ist es etwas schwieriger, Fahrräder mitzunehmen, weil die haben nur ganz wenig Gepäckstauraum für Gepäckstücke. Sie nennen das Übergröße. Und das musst du anmelden, und dann bekommst du die letzten Sitze im Zugabteil, und hinter diesen Sitzen befinden sich dann so 50 Zentimeter Stauraum, um Sachen abzulegen. Kostet aber extra, muss angemeldet werden. Und da hatten wir das war die einzige Stelle auf unserer Reise, wo wir echt ein bisschen geflucht haben, weil da ist es wieder wie in den ICEs. Versuch mal, Fahrräder im ICE mitzunehmen. Ist ja ganz oft ausgebucht. Und in Japan fährt der Shinkansen alle 10 Minuten. Nur die Plätze für Übergepäck sind fast immer ausgebucht. Und wir mussten dann 5 Stunden auf dem Bahnhof warten, weil das war der erste Zug, wo wir dann Platz hatten für unsere Räder. Das war ein bisschen traurig.
Ja, krass.
Ein herber Rückschlag.
Ja, du warst jetzt ja nicht das erste Mal in Japan, wie wir gerade schon gehört haben. Aber was hat dich denn so im Alltag überrascht? So in stinknormalen Situationen, was dann so komplett anders war als vielleicht in Deutschland?
Ein Japaner würde niemals über eine rote Ampel gehen. Es ist unfassbar. Nie, nie, nie. In der Großstadt nicht, auf dem Land nicht, da ist kein Mensch. Die Leute stehen an der roten Ampel.
Aber finde ich gut, mache ich auch.
Ja, ich weiß. Okay, darüber reden wir mal ein anderes Thema. Dann, es gibt in Japan keine Mülleimer auf der Straße.
Warum? Weil es keinen Müll gibt?
Weil die Menschen nichts auf der Straße essen. Also, wann hast du Müll in der Hand? Müll hast du nur in der Hand, wenn du dir irgendwie mal ein paar Pommes holst an der Bude und weiterläufst. Oder dir irgendein was zu trinken holst und weiterläufst. Das machen die Japaner nicht. Die Japaner essen entweder, wenn sie sich was holen an dem Ort, wo sie sind, oder nimmst einfach mit und essen das dann an einem anderen Ort, wo sie dann sind. Was noch witzig ist, es gibt überall an jeder Ecke Getränkeautomaten. Auch mit Bier. Überall, auch da, wo du es am wenigsten vermuten würdest, steht so ein Automat. Was noch sehr abgefahren ist zum Thema Alltag, alle Toiletten in Japan sind beheizbar. Die Toilettenbrillen. Und die haben sogar alle Toiletten haben so eine kleine Fernbedienung. Also was du alles mit den Toiletten machen kannst, haben wir nie herausgefunden. Aber du kannst sehr, sehr viel machen. Die haben diverse Arten von Spülungen, die haben Reinigungssysteme. Es ist ein bisschen spooky am Anfang, weil da wirklich an der Seite so eine fette Tastatur ist mit lauter Knöpfen.
Ja, ja, ja. Aber das wird in der Popkultur oft verhandelt, so in Filmen oder in Serien oder bei den Simpsons war das, glaube ich, auch mal, dass diese japanischen Toiletten komplett verrückt sind und total Hightech und Wohlfühloasen auch so, ne?
Ja, das kann ich mir durchaus, also die zelebrieren das auf jeden Fall. Keine Frage.
Die zelebrieren das. Wo habt ihr denn übernachtet? Erzähl mal.
Na, wir waren in Hotels die meiste Zeit.
Aber immer so ganz neue Bunker oder irgendwie auch mal sowas Altes, Feines, Altstadt?
Ja, wir haben beides gemacht und das macht total Spaß. Also du hast halt Hotels an jeder Ecke und es war auch total, wir hätten eigentlich nichts reservieren müssen. Es war total einfach, wäre es gewesen, auch kurzfristig was zu bekommen. Und was mich auch gewundert hat, und das muss ich jetzt auch mal dazu sagen, wer überlegt, nach Japan zu fahren. Japan ist ein billiges Reiseland und das bei meinem letzten Besuch war das nicht so. Essen ist bezahlbar, die Unterkünfte sind bezahlbar und bei den Unterkünften gibt's wirklich die modernen Sachen und die traditionellen. Und man muss wirklich beides mal ausprobiert haben, weil es macht auch total Spaß, mal in einem Tatami-Zimmer zu schlafen, wo man sich die Betten ausrollt, wo es Schiebetüren gibt, wo man auch auf der Erde sitzt. Und dann ist es natürlich verrückt, weil die Buffets, die Frühstücksbuffets in den Hotels haben immer beides. Die haben so ein japanisches Essensbuffet und auch so ein bisschen westliche Lebensmittel, wie man so Kontinentalfrühstück, wie man so schön sagt, mit Marmelade und Brötchen. Aber die Hauptauswahl ist asiatisch und dann hast du ganz viel Essen, eingelegte Sachen, Fisch, Suppen und so weiter.
Du sag mal, welche Begegnung mit den Japanern und Japanerinnen ist denn dir so am meisten im Kopf geblieben?
Auf jeden Fall immer wieder die gleiche Situation. Wenn man in Japan in so kleinere Cafés geht oder Gaststätten, dann sind die in der Regel immer familiengeführt. Und dann steht so ein älterer Herr, und wenn ich jetzt sage älterer, dann meine ich wirklich Menschen so um die 70 oder vielleicht auch manchmal älter, hinterm Tresen, und seine Frau bedient dann. Das ist ganz niedlich anzuschauen und vor allen Dingen diese Menschen haben eine ganz tolle Ausstrahlung und geben sich besonders viel Mühe und sind extrem höflich. Und es ist einfach ein ganz tolles Gefühl, zu sehen, wie ältere Menschen in Japan wirklich noch komplett in dieses Gesellschaftsmodell integriert sind, ihren Platz haben, arbeiten und anscheinend auch ganz glücklich sind.
Du hast jetzt dieses Höflichsein angesprochen. Das ist ja etwas, was den Japanern immer vorauseilt. Ist das denn wirklich so, dass alle die ganze Zeit 24 Stunden am Tag höflich sind? Oder hattest du auch schon mal irgendeine komische Situation?
Du kennst es doch aus USA, wenn du in den Supermarkt an eine Kasse gehst.
Ultrafreundlich, die Leute.
Genau. Das ist aber eine gespielte Freundlichkeit. Und genauso ist es in Japan. Es gibt einmal die gespielte Freundlichkeit, die begegnet dir jede 10 Sekunden. Du musst dir vorstellen, du bist in einem Ladengeschäft, der ist etwas größer und da sind ungefähr 20, 30 Kunden und ist ein Mitarbeiter in diesem Laden, der die ganze Zeit sagt, Domo arigato gozaimashita, Domo arigato gozaimashita, Domo arigato gozaimashita. Das heißt, vielen herzlichen Dank, weil jedes Mal einer in den Laden rein oder raus geht. Das ist wie so ein Song, der da gespielt wird, nur dass den ein Mensch die ganze Zeit sagt.
Aber wenn es ein Song wäre, dann könnten sie die ganze Zeit Domo Arigato Mr. Roboto spielen.
Ja, genau. Eigentlich können sie es vom Band spielen. Und dann gibt es auch wirklich diese nicht gespielte Höflichkeit, Herzlichkeit und die ist schön, nur halt eben, wie es halt so ist auf dieser Welt, schwieriger zu finden und selten.
Aha, okay. Ich habe ja so ein kleines Ding mit Radsport am Laufen, das weißt du ja, ne? Hast du denn auch so richtige Radsportler gesehen in Japan oder ist euch das nicht so richtig über den Weg gelaufen? Weil ich kenne schon auch viele Videos und Reels und sowas bei Instagram, wo Japaner auf meistens sehr, sehr teuren und meistens auch italienischen Fahrrädern unterwegs sind und das sieht alles komplett durchgestylt und mega krass aus. Hast du sowas gesehen oder?
Ich habe die alten italienischen Stahlrenner gesehen. Das ist genau diese Beobachtung ist genau richtig. Warum auch immer, aber die Japaner lieben Marken wie Kawasaki zum Beispiel. Das sind dann wirklich alte Fahrräder, aber ich habe nicht viele gesehen, aber immer mal wieder. Es gibt sowieso nicht viele Rennradfahrer, jedenfalls nicht da, wo wir unterwegs waren. Und wenn man ihnen begegnet, ja, sie waren jetzt nicht extrem gestylt, muss ich sagen. Sie waren natürlich rennradmäßig angezogen, aber jetzt nicht übertrieben, sondern es war eher so Trainingsoutfit und dann alter italienischer Stahlrenner. Warum auch immer der Italiener da an der ersten Stelle gelandet ist und auch der Stahl und nicht das Carbon, kann ich dir nicht sagen, aber es ist so.
Habt ihr denn bei eurer Reise jetzt alles mit GPS und Fahrradcomputern gemacht oder habt ihr das auch oft nach Schildern navigiert?
Nach Schildern, du Spaßvogel. Nach Schildern. Tatsächlich muss man dazu sagen, die meisten Straßenschilder sind wirklich zweisprachig. Also einmal in japanischen Schriftzeichen und dann in, wie heißt es überhaupt, unsere Schriftsprache?
Deutsch.
Deutsch. Es war japanisch-deutsch alles. So, keine Chance, du musst es mit dem Navi machen.
Ich wollte dich ja gar nicht in die Pfanne hauen. Ich dachte eher an so etwas wie, das ist jetzt Wanderroute X und das ist Fahrradroute Y und dann ist da einfach, was weiß ich, ein grünes Fahrrad drauf und wenn du aber Fahrradroute Z fährst, ist das Fahrrad rot.
Das darf tatsächlich auf dem Pacific Road Cycleway gab es eine Beschilderung fast durchgehend. Die war auch relativ prägnant. Das war auffällig, damit haben wir gar nicht gerechnet. Und dann oft einfach gar nichts. Aber wirklich ist auch, Komoot probiert einen Weg durch den größten Ballungsraum der Welt zu finden. Wir sind ganz oft aus den Städten raus, so im Zickzack gefahren, weil Komoot immer probiert hat, die wenig befahrenste Straße in dem Augenblick zu finden. Und das war dann wirklich immer so eine, wie so ein Stichmuster, wenn du nähst, irgendwie zickzack, 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 zickzack.
Das nervt, ne?
Ja, das war ein bisschen anstrengend. Das hätte auch wer anders gegangen. Wobei diese größeren Straßen durch die Ballungsgebiete, die haben mich total erinnert an so amerikanische Vororte. Also wirklich so dreispurige Straßen in beide Richtungen mit so diesen großen Einkaufszentren links und rechts. Und wo du dann auch wirklich als Radfahrer keinen Spaß hast, weil da geht's wirklich nur ums Autofahren.
Du bist viel in Ballungsräumen unterwegs gewesen, aber war ja auch so ein bisschen mal abseits davon. Wie ist denn, also innerhalb einer Stadt oder in einer Stadt, wo die Grenzen verschwimmen und dann kommt schon die nächste Stadt, ist das ja mit Versorgung, mit Wasser, Kaffee und mal, weiß nicht, ein Brötchen oder einen Kuchen unterwegs, total okay und normal. Das verstehe ich. Aber wie war es denn, wenn ihr so mal abseits von solchen Städten wart? Gab es da Tankstellen, wo man dann sich mal, einen Snickers oder das japanische Äquivalent dazu kaufen konnte?
Dann ist eigentlich immer ein Ort, wo du was kaufen kannst. Ja, es gibt diese amerikanische Kette oder sogar zwei Supermarktketten, die findest du überall. Also in Tokio findest du so einen kleinen Supermarkt alle 100 Meter. Das ist wirklich unfassbar. Fast an jeder Straßenkreuzung und selbst noch auf dem Land findest du überall einen Ort zum Einkaufen.
Wie war denn jetzt diese Pazifikküstenroute im Vergleich zu dieser anderen Cyclingroute? Du hattest, als wir im Vorgespräch gesprochen haben, noch eine andere Route angesprochen. Gab es da einen Unterschied oder war das relativ ähnlich?
Diese Pacific Coast Cycling Route, die ist ja 1200 Kilometer lang. Und die ist natürlich nicht im Entferntesten ausgebaut, sondern es gibt Markierungen, die sind auch relativ konstant und Beschilderung, aber die ist ganz oft auch mit dem Fußgängerweg zusammen oder gerade wenn sie so am Küstenstreifen lang geht, dann ist das immer der Weg auch, wo die Leute immer kreuzen, um zum Strand zu gehen. Und oft sind es auch Straßen, die dann einfach beschildert sind. Das ist nicht so, wie wir das gewöhnt sind. Und diese Kainawa Cycling Route, das war ganz anders. Das war wirklich eine Piste, die durchgehenden asphaltierten Radweg hatte, den natürlich auch Fußgänger benutzen. Also das muss man auch in Japan wissen. In Japan benutzen auch alles Fußgänger zusammen mit den Radfahrern. Und es ist nicht der Standard, den wir gewöhnt sind, aber man freut sich dann immer, dass da mal was ausgeschildert ist.
Ja klar, aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Flussradweg fährt, Elbe-Radweg hier in Deutschland oder so, dann sind da ja auch mal Fußgänger unterwegs. Das ist ja jetzt nichts Verwunderliches, nicht wahr?
Ja, es ist dann aber schon in Japan noch ein bisschen anders.
Gibt es denn auch so Rowdies auf der Straße, sei es jetzt im Auto oder auf dem Fahrrad?
Ich habe mich wirklich sehr gewundert, wie höflich und rücksichtsvoll die Autofahrer hier sind. Es hat nicht einmal ein Autofahrer gehupt und wir sind auch öfters mal auf der Straße gefahren, da wo es ein bisschen tricky war, wo wenig Platz war, wo man eigentlich aufgefordert wurde, schon auf dem Bürgersteig zu fahren. Nein, die Leute hupen nicht, die Leute machen Platz, wenn es geht und ich habe keine Verkehrsraudis in der Form erlebt. Das war ein sehr gutes Gefühl.
Wie waren denn die Japaner so drauf, wenn ihr da als Weißbrote mit euren Klapprädern angekommen seid? Waren die da interessiert und wollten wirklich etwas mehr wissen und so den Hintergrund erfahren? Oder war das nur diese oberflächliche Höflichkeit, um da mal kurz mal Konversation zu betreiben?
Das, was ich damals erlebt habe, wo ich das erste Mal in Japan war, wo Menschen teilweise ein Foto mit mir machen wollten, einfach nur, weil ich ein Ausländer war, das ist komplett vorbei. Der Ausländer oder der Tourist, der Mensch aus anderen Ländern, ist komplette Normalität für Japaner. Auch genauso wie die Japaner bei uns, die Touristen, komplette Normalität sind. Dir wird eigentlich kaum oder keine Beachtung mehr geschenkt. Das einzige Mal, wenn man den Menschen mal erzählt hat, dass man wirklich von Tokio bis nach Osaka mit dem Fahrrad fahren will, dann haben sie etwas ungläubig geschaut. Aber ansonsten nimmt dich eigentlich in der Form keiner mehr wahr. Nö. Es gibt auch viele kleine Räder in Japan. Alles, was klein ist, funktioniert ja in diesem Land. Insofern fällst du auch gar nicht auf mit kleinen Rädern.
Ja, okay. Na gut, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Aber habt ihr auch andere Radreisende getroffen? Also vielleicht auch aus Deutschland?
Einmal aus der Ferne haben wir ein Pärchen gesehen mit normalen Rädern, aber wir hatten leider keinen Kontakt, weil die dann vorher abgebogen sind.
Ja, das war ja kurz das Intermezzo jetzt.
Was soll ich sagen? Wir waren die Einzigen. Fast.
Was mich ja noch interessiert ist, seid ihr mit Deutsch manchmal auch weitergekommen, dass vielleicht Leute an diese Kultur in Deutschland interessiert sind? Ich kann mich daran erinnern, mal einen Fernsehbericht gesehen zu haben, dass es in Tokio auch deutsche themed Kneipen gibt, also wo meistens auch aus der dunklen Vergangenheit Deutschlands so Memorabilia an der Wand hängen.
Ja, du findest immer mal wieder einen Laden, wo es Weizenbier gibt und deutsche Biermarken. Klar, dir begegnet auch immer mal wieder ein älterer Mensch, der dann alle deutschen Automarken aufzählt, um mit dir ein Gespräch zu führen. Aber das war es dann auch schon.
Okay.
Das ist wirklich, du bist nicht mehr auffällig im Gegensatz zu früher. Das ist aber auch ganz angenehm. Einfach.
Ja, ich finde das im Urlaub eigentlich auch ganz angenehm, wenn man eben sich so ein bisschen untermischen kann und nicht das Gefühl hat, dass alle Augen auf einen gerichtet sind. Vielleicht als großen Schlusssatz am Ende, ist Japan als Radurlaubsort zu empfehlen? Weil wir haben ja jetzt auch so ein bisschen rausgehört, dass du beim nächsten Mal schon auch was anders machen würdest.
Drück mal die Daumen, dass das nochmal klappt. Aber wie gesagt, Japan ist ja wirklich, das ist ja die Erkenntnis auch, von diesem Mal ein billiges Land für, wenn man ein bisschen guckt. Ich sage ganz klar, Japan ist ein empfehlendes Radreiseland. Man sollte halt wirklich ins Hinterland fahren und wirklich auch mal in die Gebiete fahren, wo wirklich nur Natur ist. Und ich glaube, da kann man ganz, ganz viele tolle Sachen erleben und du hast wirklich immer die Option, solange du diesen Shinko-Bag dabei hast, in den Zug zu springen. Und das ist ja immer die Notlösung oder so die, falls es in irgendeiner Form nicht mehr weitergeht, ist das die perfekte Lösung. Also das heißt, du bist so flexibel insgesamt. Es gibt überall Hotels, es gibt überall Unterkünfte, allein durch die Infrastruktur. So viele Möglichkeiten. Ja, machen.
Wann wäre dein nächster Trip dahin? Weil du gesagt hast, drück mal die Daumen.
Ja, nee. Das steht noch in den Sternen.
Okay. Ja, wenn du jetzt hier gerade billig sagst, ne, das müssen wir ja vielleicht auch eingrenzen, denn ich glaube, diese sehr, sehr weiten Flüge sind ja auch schon mal extrem teuer, oder? Wie viel hast du da geblecht?
Boah, ich hab's gar nicht mehr. Ich glaube, das waren 700 pro Nase One Way. Aber wir haben ja nur One Way gemacht und hin und zurück. Ich glaube, das geht. Es sind, wenn man da ein bisschen guckt und im Voraus plant, dann passt das. Also ist jetzt, ja gut, ist natürlich genauso wie wenn du in die Staaten fliegst. Ne? Ich glaube, dass Japan billiger als USA ist. Wirklich.
Alex, vielen, vielen Dank für deine Einblicke und ich freue mich schon. Ich freue mich wirklich, wenn du wieder hier bist im Studio mit mir weitere Folgen aufzeichnen kannst. Gute Reise, mein Lieber.
Dito, danke dir. Wir sehen uns. Bis dann.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrer-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.